Ich möchte jetzt verkünden, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Abstimmende 733, Mehrheit der Mitglieder 374, Stimmen dafür 383.
Also damit ist es offiziell, Ursula von der Leyen ist mit 383 Stimmen 9 mehr als notwendig zur neuen Präsidentin des Europäischen Parlaments gewählt worden.
In Großbritannien hat Boris Johnson das Amt des Premierministers angetreten. Johnson hatte sich in einer parteiinternen Stichwahl um den Vorsitz der Konservativen klar gegen Außenminister Jeremy Hunt durchgesetzt und folgt nun automatisch als Premierminister seiner Vorgängerin Theresa May nach. Am Mittwoch folgte nun die offizielle Ernennung durch Königin Elizabeth II.
Und damit herzlich willkommen zu Episode 101 und ab heute, ab dieser Episode wird alles anders. Eine Sache ändert sich allerdings nicht und zwar, das ist mein Partner und das ist Simon.
Hallo, das ist Roman.
Hi.
Was gleich bleibt, ist zusätzlich auch noch, dass wir die einfachsten Parts immer schon verkacken. In diesem Fall du die Begrüßung. Ach ja, manchmal ist es auch schön, wenn es vielleicht doch alles so amateurhaft bleibt, wie es immer schon war. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Erstmal begrüße ich euch natürlich zu Episode 101. Bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir natürlich auch einmal vielen Dank sagen für das ganze positive Feedback zu Episode 100, zu den ganzen netten Glückwünschen, ob es jetzt im Kommentarbereich auf Twitter oder sonst wo gewesen ist. Wir wollen auch gleich noch auf einen bestimmten Kommentar aus Episode 99
eingehen. Ja, aber erstmal auf Episode 100 vielleicht, wenn du es so kurz angeschliffen hast. Robin hatte einen Kommentar geschrieben bei Episode 100, da auf jeden Fall vielen Dank für.
Ja.
Und ich glaube, er ist auch der Autor des Kommentars von Episode 99, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist korrekt. Genau, auf den wollen wir gleich eingehen vorher, aber muss ich auch einmal eine Entwarnung geben, falls wir heute Bullshit erzählen, liegt das selbstverständlich nicht an unserer Inkompetenz, sondern daran, dass es einfach viel zu heiß ist und ich gerade praktisch aus dem Pool, aus dem Freibad hinaus hin vor mein Aufnahmemikrofon mich gesetzt habe bei diesen unmenschlichen Temperaturen.
Ist das wirklich wahr?
Ist es wahr?
Weil bei mir ist es jetzt schon bewölkt, das heißt, es geht gerade temperaturmäßig. Ich lag gerade einfach tatsächlich mit T-Shirt draußen.
Ist es schon sehr heiß bei mir. Aber wir stehen das durch. So, ich glaube da ganz fest an uns.
Und jetzt, bitteschön, wir haben schon 100-mal um den Kommentar gesprochen.
Ach so, ja, machen wir das doch, genau. Unter Episode 99 hat, wie Roman schon gesagt hat, der Robin kommentiert zu Ursula von der Leyen, die ja auch heute wieder Thema sein wird.
Ja, Episode 101 oder unser zweites 100. Bündel, Teil, was weiß ich, beginnt wie das erste 100. Bündel, das die letzte reguläre Folge des ersten 100. Bündels geendet hat.
Ja, das stimmt. Ja, genau, wir knüpfen an praktisch vom zweistelligen in den dreistelligen Bereich direkt. Genau, und er hat gesagt, er ist aus allen Wolken gefallen, als er von der Nominierung von Ursula von der Leyen mitbekommen hat, weil er sie für inkompetent hält. Also er hat Kritik an der Personalie und auch die gleiche Kritik wie wir am Spitzenkandidatenprinzip. Also er hat das Parlament damals noch inständig darum gebeten, sie nicht für sie zu votieren. Unsere News für heute, worüber wir auch sprechen werden, ist, dass sie doch, wenn auch sehr knapp, tatsächlich Kommissionspräsidentin geworden ist. Unsere Reaktion nochmal dazu gibt's nach dem ersten Beitrag von Roman. Und danach sprechen wir noch über Boris Johnson, eine zweite wichtige Wahl, denn der ist neuerdings Premierminister von Großbritannien.
Genau, also er war im parteiinternen Zweikampf, hatte sich gegen Jeremy Hunt, ist der ehemalige Außenminister,
Boris Johnson auch, aber es ist der Nachfolger von Boris Johnson.
Genau. Ja, genau. Und der jetzige Außenminister ist Dominic Raab, dann haben wir die ganzen Namen jetzt auch schon mal korrekt, aber Jeremy Hunt ist halt eher so der etwas rationalere, nicht trumpeske Politiker gewesen und eigentlich der Mann to go, wenn man irgendwie einen rationalen Politiker gehabt wollen würde. Allerdings haben sich die Tories gedacht, nope, nehmen wir Johnson. Ja. und ja, Wir genau. freuen uns schon. Das hat sehr viel Comedy-Potenzial.
Ja, da gehen wir dann allerdings erst nach dem zweiten Beitrag drauf ein. Jetzt erzählt uns Roman noch einmal ganz kurz, wie es zu Ursula von der Leyen kommen konnte.
Ja, und wir sprechen auch über AKK, das hatten wir ganz vergessen.
Richtig,
also diesen
richtig,
ganzen Rattenschwanz, den das auch mitzieht.
Ja, jetzt hast du recht.
Ja, Beitrag ab. Ursula von der Leyen hat es tatsächlich, auch entgegen unserer Erwartung, geschafft, genug Stimmen auf sich zu vereinen, um erste weibliche Kommissionspräsidentin der Europäischen Union zu werden. In der entscheidenden Abstimmung im Europaparlament erhielt sie 383 Stimmen, das sind nur 9 mehr als die benötigte Mehrheit. Kritiker werfen ihr vor, dass sie nur durch die Stimmen von Antieuropäern wie der polnischen PiS-Partei gewonnen hätte. So sagte beispielsweise der deutsche Grünen-Europa-Abgeordnete Sven Giegold, Zitat, sie hat es gerade so geschafft und nur mit der Unterstützung der Antieuropäer, Zitat Ende. Da von der Leyen schon vor der entscheidenden Abstimmung angekündigt hatte, unabhängig von deren Ausgang als Bundesverteidigungsministerin zurücktreten zu wollen, kam es durch ihre Kandidatur zu einem freien Posten im Bundeskabinett, der besetzt werden musste. Bundeskanzlerin Angela Merkel entschied sich gegen Namen wie Jens Spahn, Peter Altmaier oder Peter Tauber und gab das Ministerium einer gewissen Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese Personalie stieß auf Kritik aus der Opposition, da Kramp-Karrenbauer bis vor kurzem immer wieder einen Einstieg ins Kabinett ausgeschlossen hatte. Wie Simon und ich diese CDU-Rochade Plus bewerten, wollen wir im Folgenden klären. Und ja, ich weiß, dass die Rochade als Metapher hier eigentlich hinkt. Bevor wir jetzt allerdings über diese CDU-Rochade, ich verwende es einfach immer weiter, obwohl es mir sehr bewusst ist, dass es falsch ist, bevor wir darüber sprechen, nochmal eine kurze Frage an dich. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das Bild vor Augen hast und ich weiß auch nicht, ob ich dich das vielleicht schon mal gefragt habe, aber als AKK ihre Ernennungsurkunde als Verteidigungsministerin erhalten hat. Das war im Schloss Bellevue und anwesend waren einmal AKK, von der Leyen, ihre Vorgängerin, Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Michael Müller.
Ja.
Meine Frage jetzt an dich, an dein Politikwissen. Was hat Michael Müller da zu suchen?
Ich habe es gelesen. Jetzt müsste ich noch wissen, ob ich es noch weiß. Sehr schöne Formulierung. Also der ist auf jeden Fall der Ersatz für Frank-Walter Steinmeier gewesen. Und ich glaube, er hat was mit dem Bundesrat zu tun.
Richtig.
Viel genauer kann ich es dir nicht sagen. Ist er der Vorsitzende oder der Stellvertretende oder so?
Er ist Stellvertreter,
genau. Ja, genau, so war es, ja.
Also die eigentliche Rangordnung, die wir in Deutschland haben, ist ja Bundespräsident, Bundestagspräsident, Bundeskanzler, Bundesratspräsident und dann noch Chef vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Allerdings ist der Stellvertreter vom Bundespräsidenten und Steinmeier war gerade im Urlaub, ist der Bundesratspräsident. Ja. Das wäre Daniel Günther gewesen aus Schleswig-Holstein. Der war allerdings auf irgendeiner Reise. Dementsprechend war es der erste Stellvertretende des Bundesratspräsidenten. Ja. Und das war der Bürgermeister von Berlin, Michael Müller.
Ich finde noch was ganz anderes spannend an dem Bild, dass du da ja gerade beschrieben hast, und zwar, dass 3 von 4 anwesenden Personen und Frauen waren und die männliche anwesende Person mit Abstand die unbedeutsamste ist. Das fand ich auch ganz lustig. Die Taz hat da auch drüber gesprochen, geschrieben irgendwie, ist das jetzt das feministische Bild, mit dem wir gerechnet haben und auf das wir gehofft haben? Vielleicht nicht so richtig, sind ja am Ende doch alles konservative Frauen, die nicht das Gedankengut zum Beispiel Zeitung wie der Taz haben. Aber trotz allem, ist auch das vielleicht eine Art von Feminismus.
Ja, aber wir wollten eigentlich nicht in diese Gleichberechtigungsdiskussion abkommen. Aber es ist ja auch schon mal natürlich noch keineswegs irgendwie ein Zeichen dafür, dass es jetzt alles super gut wäre in Deutschland. Man kann da wirklich das Gegenteil gut auch belegen. Allerdings, wenn man da schon mal so ranghohe Posten von Frauen besetzt hat, ist das ja auch nichts Schlechtes, ne?
Genau.
Und das ist aber absolut gar nicht unser Thema. Wir wollen, also schon, aber nein. Denn wir wollen über Ursula von der Leyen sprechen, wirklich relativ knapp nur geschafft hat, 9 Stimmen und einen Kritikpunkt. Also die ganze Personalie, das hatten wir schon mal durchgekaut, schon Episode 99 anhören. Mhm. Dann wisst ihr auch, warum wir die Personalie einmal wegen Ursula von der Leyen und was sie als Politikerin schon so alles falsch gemacht hat, falsch finden. Und weil sie halt das Gegenmodell zum Spitzenkandidatenprinzip ist, ja. Und sie ist halt
wobei sozusagen dann dieses Sinnbild jetzt,
Für die Absprachen in irgendwelchen in dunklen Hinterräumen. Aber was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, meine Position sich ein bisschen abgeschwächt hat zur Episode 99. Also da habe ich gesagt, und ich muss sagen, ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher. In Episode 99 habe ich gesagt, ja, dass ich Ursula von der Leyen als ja ein Vertreter des eines Europas, einer Europäischen Union, die in Zukunft demokratischer gestaltet werden soll, eben gerade wegen dieser Verletzung des Spitzenkandidatenprinzips radikal ablehne. Ich muss aber sagen, wenn man sich auf einen Kompromisskandidaten einigen muss, ist Ursula von der Leyen jetzt, glaube ich, nicht das Allerschlimmste, was der EU hätte
passieren können. Also eine Kritik, die ich ja genannt hatte, war ja, dass sie beispielsweise nur durch die PiS-Partei jetzt überhaupt die Mehrheit bekommen hat. Ja. Und weißt du, wer jetzt bei Ungarn und Polen schon viel harmlosere Töne angeklungen hat und meinte so, ja, irgendwelche Sanktionszahlungen und so, das muss wirklich das allerletzte Mittel sein. Eine gewisse, ich guck mal kurz nach, Ursula von der Leyen. Und da sieht man ja einfach, sie hat sich dieses Amt durch irgendwelche antidemokratischen Versprechungen erkauft, ja, erkauft.
Aber
dementsprechend bin ich da
durch die Stimmen hatte auch schon Juncker seinen
Kommissionsposten. Das macht dir aber Ursula von der Leyen's aktuelle Lage
nicht besser. Stimmt, aber du musst es, also ich bin voll bei dir und das macht mir auch Sorgen natürlich, aber auch Manfred Weber hätte durch diese Stimmen den Posten bekommen.
Ja, das weiß ich nicht. Also bei Manfred Weber wäre das, denke ich, erstmal die SPD hätte, da hätte man auf jeden Fall viel bessere Verhandlungspositionen gehabt. Du hättest die ALDE vollständig gehabt, dann hättest du wahrscheinlich, denke ich, sogar auch noch so ein paar mehr Grüne. Das ist jetzt aber wirklich Spekulation.
Ja.
Und halt die Gemäßigten unter den Konservativen in der ECR und so.
Ja.
Also, aber das ist natürlich alles Spekulation. Aber was man jetzt, muss ich mir ganz ehrlich sagen, konstatieren muss, ist, dass Ursula von der Leyen jetzt auch die Schuld von einem eigentlichen Pro-Europäer, Emmanuel Macron, ist. Weil er ist, und auch von einem Pedro Sanchez beispielsweise aus Spanien, das sind ja die Personen gewesen, die am stärksten gegen Weber da Stimmung gemacht haben.
Ja.
Und jetzt haben wir halt Ursula von der Leyen, mit der halt niemand zufrieden ist. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Ursula von der Leyen besser ist als Weber. Also wir beide sind der Meinung, als Personal können wir nicht beurteilen, aber dass Weber auf jeden Fall der Spitzenkandidat wäre, deswegen wäre er der Mann.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber also das Problem.
Aber ich wollte halt festhalten, dass man da auch mal Macron ein bisschen was für kritisieren muss.
Bin ich zu 100% bei dir, was der für ein Theater abgezogen hat, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Also ich finde das Problem, was wir jetzt haben, was du ja jetzt angeschnitten hast mit müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass Ursula von der Leyen nicht konsequent vorgehen wird gegen Länder wie Polen, die dort ja die Rechtsstaatlichkeit verletzen. Und das verletzen, ist
das ist sehr schön formuliert.
Ja.
Abbauen. Ja?
Ja, stimmt, ist richtig. Und das, klar, sehe ich natürlich auch und macht mir auch Sorgen. Aber ich glaube, das ist ein, wie nennt man das, nur eine geringere Auswirkung von einem größeren Problem und einer größeren Frage, vor der wir jetzt stehen. Und zwar, wie geht es mit der EU weiter? Denn es gibt einfach inzwischen eine offensichtliche Spaltung innerhalb der EU. Es gibt Länder, die praktisch nicht mehr mitmachen wollen, Regierungen, die Wahlkämpfe dadurch gewinnen, dass sie antieuropäische Politik machen. Jetzt gerade was die Flüchtlingsfrage angeht, bahnt sich ja vielleicht mal so langsam ein Deal an, aber natürlich nicht mit allen anderen Ländern. Da wird es dann vielleicht sich so langsam mal herausbilden, irgendwie so eine Art Kerneuropa von Ländern, die noch intensiver miteinander zusammenarbeiten und andere nicht. Und deshalb, finde ich, müssen wir vor der Frage stehen, machen wir jetzt einfach so weiter? Sagen wir, wir haben nun mal jetzt so eine große EU und die ist nun mal divers und dann haben wir halt auch so Länder wie Ungarn und Polen, die irgendwie nicht richtig mitmachen, die meiner Ansicht nach die EU auch schwächen. Und nehmen wir das einfach hin? Oder sagen wir entscheiden uns, wir wollen die EU in Zukunft demokratischer gestalten. Wir wollen viel mehr miteinander noch zusammen machen. Aber das geht dann nun mal nicht mit diesen Ländern. Das heißt, ich finde, entweder wir sagen, okay, wir nehmen die Lage so hin, aber da müssen wir auch mit Kompromisskandidaten wie Ursula von der Leyen rechnen. Oder wir müssen sagen, nein, wir setzen jetzt ganz klare Regeln, aber dann müssten wir auch mit weiteren EU-Austritten rechnen. Weil ich glaube, in der aktuellen Fassung, wie die EU ist, und das ist meine persönliche Meinung, kann es nicht so richtig weitergehen. Und deshalb, wir müssen jetzt eigentlich uns klar dazu entscheiden, dass wenn wir mehr EU und richtige Zusammenarbeit haben wollen, dass wir diese Länder auch vor die Wahl stellen müssen, bleibt drin oder geht raus. Aber einfach jetzt so praktisch Wahlkampf gegen die EU machen, Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verletzen, sich nicht an Fragen wie der Flüchtlingspolitik beteiligen zu wollen, aber gleichzeitig von den Vorteilen zu profitieren, das geht halt einfach nicht. Ich glaube, so kann die EU auf Dauer keine ernstzunehmende Politik machen.
Also es wird dich vielleicht überraschen, aber die Lösung habe ich tatsächlich auch nicht. Aber also du hast natürlich schon, also ich bin dafür, dass man erstmal die paar Regeln, an dem, die man wirklich durchsetzen kann, dass man die auch erstmal durchsetzt. Und das sind halt diese Rechtsstaatlichkeitsverfahren, das sind halt, was weiß ich, auch wenn man da wirtschaftlich sehr viel drüber debattieren kann, sind auch irgendwelche Haushaltsgrenzen,
ja.
Über deren...
Ganz kurz nur, das Problem ist ja eben aber gerade, deshalb, das finde ich an dem Ursula von der Leyen Beispiel eben, daran zeigt sich das, dass wenn wir jetzt so weitermachen wie bis jetzt, wir das eben nicht machen können, weil wir sagen, Ungarn, Polen, die haben alle einen so großen Einfluss innerhalb der EU, dass sie eben Kandidaten bestimmen können, wie jetzt vielleicht Ursula von der Leyen, das wird sich zeigen, die dann solche Sachen eben nicht unternimmt. Das heißt, wir stehen vor der grundsätzlichen Frage, wie gehen wir mit diesen Ländern um? Lassen wir ihnen so viel Macht innerhalb der EU? Bleiben wir in so vielen Fragen bei diesem Einstimmigkeitsprinzip? Oder sagen wir verändern die EU strukturell, aber dann mit der Gefahr, dass solche Länder abspringen?
Also ich habe kein Problem damit, dass man Politik so macht und so durchsetzt, dass Länder die Regeln verletzen, und damit meine ich jetzt nicht nur mal irgendwo ein paar Haushaltsregeln, weil fast jeder Staat verletzt die Haushaltsregeln, selbst Deutschland noch, sondern dass diese wirklich fundamentalen Sachen, also Polen, Ungarn beispielsweise, dass man da auf jeden Fall im schlimmsten Fall die dann auch zu einem Austritt drängt. Es ist an sich vielleicht verwerflich, aber es ist innerhalb der EU-Institutionen legal, wenn man jetzt irgendwie so eine Trittbrettfahrerposition einnimmt und von der Europäischen Union profitiert, aber trotzdem dagegen innerhalb einer demokratischen Stimmung im eigenen Land dagegen eine antieuropäische Meinung hat, solange sie demokratisch ist, das ist kein Problem. Und mit diesen Ländern muss man sich dann begnügen, die kann man nicht einfach rausschmeißen, da muss man in mit dem muss man sprechen.
Ich sehe natürlich auch das Problem, dass man hier nicht überreagieren darf, weil natürlich kannst du sagen, okay, Viktor Orban, den wollen wir nicht. Da würden vielleicht einige sagen, okay, dann tritt Ungarn halt aus. Dann wählen die aber bei der nächsten Wahl einen proeuropäischen Kandidaten, tritt Ungarn dann wieder ein und danach, wenn Viktor Orban oder sein Nachfolger gewählt wird, wieder aus. Also natürlich muss man da langfristiger denken, das ist mir klar. Aber es sind ja Tendenzen, in diesen Ländern zu erkennen.
Ja, aber du brauchst Mentalitätswandel, das klingt jetzt so nach Brainwashing, aber mit Mentalitätswandel meine ich halt, dass du in diesen Ländern die Vorteile der Europäischen Union zeigst, dass du die nochmal verdeutlichst für, was weiß ich, für junge Menschen an Universitäten, dass die halt mit Erasmus durch ganz Europa reisen können und da auch noch finanziell aber unterstützt werden. Aber das
passiert ja schon alles.
Ja, aber das ist noch viel stärker, dass du die Programme erstmal verstärkst, beispielsweise Erasmus, das ist ja, glaube ich, gerade so ein politisches Thema, inwieweit man das verstärkt, dass man das ausbaut finanziell, dass du halt diese ganzen Vorteile nochmal wirklich betonst.
Bin ich alles für, aber glaubst du wirklich, dass das am Ende dann fundamental die Stimmung in diesen Ländern ändern wird, sodass Viktor Orban auf einmal nicht mehr gewählt wird und auch in Polen die Peace-Partei keine Zukunft hat?
Das glaube ich nicht, aber ich habe mich auf deren Argumentation eingelassen, also wenn die dann ausgetreten sind, Orban raus, pro-Europäer, dann hin und her und hin und her, da musst du halt dafür sorgen, dass du in diesen Ländern beobachtest, ob die Leute das anerkennen und dementsprechend rein wollen oder ob sie halt sagen, nee, wollen wir nicht, da kann man, sollte man schon eine gewisse Tendenz auch unabhängig von Wahlergebnissen feststellen können.
Ja, weil die aktuelle Politik der EU ist ja eben noch dieses möglichst, wir versuchen alle irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Und das ist natürlich teilweise auch attraktiv und gute Diplomatie und so weiter, wenn du sagst, wir wollen möglichst, dass am Ende alle zufrieden sind. Aber wenn wir inzwischen vor so fundamental unterschiedlichen Auffassungen zu, ja, Prinzipien wie der liberalen Demokratie stehen, wie wir eben vor ihnen stehen jetzt. Also Deutschland hat eine ganz andere Auffassung von Demokratie inzwischen als ein Land wie Ungarn. Zwischen solchen Ländern lässt sich ja teilweise eben kein ernstzunehmender Kompromiss mehr finden. Und dann, finde ich, sollte die EU das jetzt auch langsam einsehen und ihren Ton verschärfen und sagen, wir wollen als EU eine Wertegemeinschaft bleiben, die sich in Zukunft weiterhin zur liberalen Demokratie und anderen Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit bekennt. Das bedeutet dann aber auch, dass Ungarn sich fundamental ändern muss oder raus muss. Und diese Töne traut sich noch keiner anzuschlagen. Und ich glaube, wenn das keiner tut, dann bleibt die EU auf Dauer funktionsunfähig.
Du formulierst gerade dein eigenes Argument nicht scharf genug, weil bei Ungarn ist es relativ klar, auf eine gewisse Eigenschaft von liberaler Demokratie haben wir uns in europäischen Verträgen geeinigt. Da kann man mit dem EuGH sich angucken, ob die Länder das dagegen verstoßen, und dann können die raus oder Sanktionen bekommen. So, was viel interessanter ist, sind halt Länder wie Griechenland oder andere südlichere europäische Länder, die halt auch Hass, das ist auf jeden Fall auch ein berechtigter Begriff, oder auch eine gewisse Antipathie gegenüber Brüssel und der Europäischen Union haben, weil sie halt eben wirtschaftlich nicht profitieren. Das ist die, finde ich, das viel Interessantere, weil die haben ja einen wahren Punkt, die haben berechtigtes Interesse und sie halten sich an die Regeln.
Trotzdem hat in Griechenland kein Antieuropäer die Wahl gewonnen. Also ich stimme dir zu, das war natürlich auffällig, gerade in Troika-Zeiten und so weiter. Aber mir geht es jetzt eben darum, dass die EU jetzt an einem Punkt ist, wo sie eine Richtungsentscheidung treffen muss, wo sie sagen muss, wollen wir eben jetzt weiter vielleicht funktionsunfähig, nicht ernst zu nehmen, zerstritten bleiben, oder sagen wir, die Länder, die sich zu unseren Werten bekennen, die arbeiten in Zukunft ernsthaft zusammen und die anderen müssen dann auf der Strecke bleiben.
Na, die Werte der Europäischen Union, das ist schwierig als Begriff zu fassen, weil du
kannst liberale Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit. Nee, das ist klar. Das ist klar. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Die Ungarn und so, da kann man ein Verfahren eröffnen, die können dann gegebenenfalls raus. Aber Werte der Europäischen Union. Du hast vor deinem inneren Auge das Wert, dass Europa mehr zusammenrückt. Aber vielleicht gibt es auch einfach Länder, wie beispielsweise in Frankreich, die sagen, so ist es, na gut, Frankreich ist schlecht, aber irgendein Land, das sagt, so die aktuelle europäische Zusammenarbeit sorgt dafür, dass wir eine gewisse wirtschaftliche Prosperität haben, dass wir Frieden innerhalb von Zentraleuropa haben.
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Mehr will ich gar nicht. So, und das ist dann auch ein Wert der Europäischen Union. Ja. Und da kommt dann halt, du willst halt darauf hinaus, ob man Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten das teilweise einführen sollte.
Mir ging es jetzt gar nicht im Prinzip darum, also da geht es mir auch darum, das ist auch eine Frage, die geklärt werden muss, aber jetzt konkret ging es mir erstmal darum, können wir als diese 27 wahrscheinlich am Ende EU-Staaten weiterhin einfach so zusammenarbeiten, wie wir es bis jetzt getan haben. Ich sag mal, vor einigen Jahrzehnten ging das noch, weil die Länder sich auf grundlegende Werte einigen konnten. Das geht inzwischen nicht mehr. Die EU traut sich aber noch nicht, ernsthaft zu sagen, ja Leute, dann geht's halt nicht. Oder sie muss halt sagen, unser oberstes Ziel ist, möglichst viele Länder in der EU zu haben. Wenn das der Fall ist, dann ist das okay. Aber dann sehe ich nicht, wie die EU sich ernsthaft als ernsthafte Gemeinschaft definieren kann.
Als so eine Art bessere UN in Europa. Das heißt, wir nehmen auch noch Nordmazedonien und Albanien auf.
Aber am Ende haben wir komplett unterschiedliche Auffassungen von grundsätzlichen Fragen zu Rechtsstaatlichkeit, liberaler Demokratie und so weiter.
Also wie im NATO-Sicherheitsrat
beispielsweise. Ja, aber das ist meiner Ansicht nach keine Zukunft. Ich glaube, da wird mir auch praktisch jeder zustimmen. Ja, da muss die EU sich jetzt aber auch trauen, ein klares Signal zu senden. Weil sonst bleiben wir immer in diesem Limbo, wo wir nicht vorankommen, wie in Fragen jetzt der Flüchtlingspolitik, Flüchtlingsverteilung,
Ja, apropos Limbo, Inception, sehr guter Film. Ja, aber ich weiß nicht, hast du schon mal was von einem gewissen Euro gehört?
Sagt mir was, ja.
Ja, der Euro ist ja das Beispiel par excellence, wo wir europäische Zusammenarbeit von nur ein paar Staaten haben.
Ja.
Die haben gesagt, wir wollen dieselbe, eine Währung, wir geben unsere eigene Geldpolitik auf, wir akzeptieren die EZB. Und ein paar andere haben gesagt, ja, wir sind in der Europäischen Union, gehen aber nicht in den Euro-Raum mit rein. Das ist ja auch völlig okay.
Aber wir ist,
so, ja. Ja, und da ist es, da denke ich, ist ja, wir können teilweise in Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ja. umsetzen, aber nicht zu 100%, weil es gibt ein paar Sachen, ein paar Entwicklungen, wo wirklich alle europäischen Staaten zustimmen müssen. Und
eben, zu Fragen wie Rechtsstaatlichkeit, liberale Demokratie
ja, nee, und so weiter. Aber Rechtsstaatlichkeit ist ein schlechtes Beispiel, weil die gelten ja jetzt schon. Das heißt, Ungarn und Polen verletzen sie, obwohl sie sich
genau, eigentlich dran halten müssen. Genau, und die EU handelt nicht. Und das ist mein Punkt. Ja. Wir sind an einem
ja,
Punkt,
da, aber das sind wir uns doch einig, dass man gegen die Länder vorgehen muss. Das ist ja klar. Aber die Länder, die
aber,
sich an die Regeln halten, klar? aber trotzdem also, weiß keine ich nicht. Weitere passiert Integration nicht. Wollen.
Ist es der EU so klar, dass man wirklich ernsthaft gegen diese Agenda vorgehen muss, wenn man als ja, EU noch funktionsfähig bleiben muss?
Aber, ja, aber ich glaube nicht, dass das aktuelle Personal, denen das so bewusst ist und die da wirklich gegen vorgehen wollen, aber wir beide sind der Meinung, dass man das machen müsste. Das kann man, denke ich, erstmal so festhalten.
Ja, richtig. Aber ich finde, wir beide müssen uns auch trauen, dann so weit zu gehen, dass wir auch sagen, im Zweifelsfall muss Ungarn raus aus der EU, die sich zu Werten wie Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie bekennt ja, und Polen und so weiter. So weit würdest ja. du auch gehen, darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Ja. Weil natürlich,
also,
wenn man so, also wenn man den Brexit kennt und sieht, wie schief das alles laufen kann, hat man Angst davor. Aber es kann nicht sein, dass wir so unterschiedliche Auffassungen zu so grundlegenden Werten haben. Dann können wir nicht effektiv als Union zusammenarbeiten.
Also Ungarn auf jeden Fall. Bei Polen muss man das vielleicht nochmal ein bisschen was abwarten, die nächste Wahl. Weil Polen ist halt gerade aus deutscher Sicht, das ist schon nicht schlecht, wenn Deutschland und Polen als Staaten in der europäischen Gemeinschaft zusammen sind. Aus
auch historisch. Ja,
ja,
bin ich bei dir, aber trotz allem.
Da muss man, ja. also ich würde jetzt so nach meinem meinem Juristen Pi mal Daumen, würde ich sagen, dass man bei Ungarn aktuell ein bisschen was schärfer rangehen kann und Polen auf jeden Fall auch schon mit einer gewissen Schärfe, aber halt vielleicht nochmal ein bisschen was die Wahlen abwarten, wie sich das denn da entwickelt, weil das ist ja alles noch was frischer als in Ungarn mit Orbán. Orbán ist ja doch schon deutlich länger an der Macht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber du sagst immer halt nur so schärfer rangehen. Das meine ich. Das ist, sagt sich leicht, aber wir müssen eben ja. so weit gehen zu sagen, in letzter Konsequenz geht es ja, halt nicht anders als raus. Zu dieser Auffassung bin ich in den letzten Wochen gekommen.
Ja, bei Polen mit einem gewissen, mit Bauchschmerzen, aber ja. Ja,
auch bei Ungarn mit Bauchschmerzen im Endeffekt.
Ja, aber bei Polen, aber das ist jetzt egal.
Ja.
So, dieser Themenblock hat auch noch, und ich weiß, es wird jetzt was länger, aber dieser Themenblock hat auch noch einen zweiten Teil und das ist Annegret Kramp-Karrenbauer.
Eigentlich haben wir auch noch nicht so richtig über Ursula von der Leyen geredet, aber das haben wir eigentlich auch schon in Episode 99. Alles, was ich dazu ganz kurz zu sagen habe, ist, ich halte sie jetzt nicht für die absolute Katastrophe, aber ich bin trotz allem davon enttäuscht, das habe ich ja schon vorher gesagt, wie das gelaufen ist. Ich finde, dass die Nationalstaaten der Europäische Rat dem Parlament nicht lang genug Zeit gegeben haben, sich vielleicht doch auf einen Spitzenkandidaten zu einigen. Es war, glaube ich, sogar so, dass am Tag der Verkündung von Ursula von der Leyen erst das neue Parlament sich überhaupt konstituiert hat oder um den Dreh auf jeden Fall. Das heißt, ich glaube nicht an diese Lüge von wegen, ja, das Parlament war sich nicht einig. Ich glaube, das Parlament hätte sich noch einig werden können und der Europäische Rat hat vorher schon angefangen, praktisch unter sich einen anderen Kandidaten auszuklüngeln. Das halte ich für einen Skandal, weil das Spitzenkandidatenprinzip wurde offen kommuniziert. Trotz allem, glaube ich, ist Ursula von der Leyen die Personalie nicht die absolut größte Katastrophe. Sie muss sich jetzt beweisen. Sie hat viel Gutes auch gesagt, aber offensichtlich natürlich auch, um Stimmen zu gewinnen. Das ist mir klar.
Ja, klar. Und also die Rede von, auch wenn es, aber von, die Rede von Martin Sonneborn, also das ist hat der bringt das, der das ist halt die Fähigkeit von Satire und ich finde das halt echt wirklich gut, dass es jetzt auch im Europäischen Parlament wieder vertreten ist, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Also was sie da halt bei der Bundeswehr gemacht hat, dass sie da auch teilweise, also es ist jetzt noch nicht Korruption, aber dass sie da mit irgendwelchen Geldgebern ganz ein bisschen was unsauber war, das muss man auf jeden Fall auch immer wieder betonen und da besonders drauf achten. Ein Nachtrag vielleicht noch zu Folge 99, weil uns zu Christine Lagarde damals nichts eingefallen ist. Im Nachhinein ist ja in der Öffentlichkeit immer mehr hochgekommen, dass sie ja als französische Finanzministerin irgendeinen Skandal an der Backe hatte. Ja, die hatte irgendwie Steuergelder veruntreut. Das vielleicht nochmal als kurzer Nachtrag.
Ja.
Aber jetzt bei Ursula von der Leyen bin ich ungefähr deiner Meinung. Ich habe da vielleicht noch ein paar mehr Zweifel an ihr als Person. Aber man kann, finde ich, jetzt auch erstmal sagen, sie ist erstmal gewählt und jetzt erstmal gucken.
Ich glaube, so schlimm wird sie ihren Job nicht machen. Aber das wird sich alles zeigen müssen. Und vor allem ist sie jetzt gerade Kommissionspräsidentin einer Zeit, in der, wie ich ja gerade festgestellt habe, Zukunftsfragen so fundamental geklärt werden müssen, wie lange nicht mehr zuvor. Ja, und du wolltest über Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen.
Ja, genau, weil wie sie ihren Job jetzt ausüben wird, das steht auch noch in den Sternen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt erstmal dazu kommen, wie sie denn an ihren Job gekommen ist. Und wir hatten da, glaube ich, schon mal so ganz grob drüber gesprochen. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du da auch was zu monieren, aber bist keineswegs so schockiert davon gewesen, wie ich das bin. Denn Annegret Kramp-Karrenbauer hat wirklich, ich kenne jetzt die genaue Anzahl an Tagen nicht, aber es war nur eine Anzahl von Wochen. Vorher hat sie immer wieder betont, nein, ich möchte kein Staatsamt haben. Ja. Ich möchte mich voll und ganz der Partei zuwidmen. Ich bin CDU-Parteivorsitzende geworden, um die Partei zu sanieren und nicht, um das als Sprungbrett ins Kabinett zu nutzen.
Ja.
Was hat sie jetzt gemacht? Sie ist ins Kabinett gekommen, weil sie jetzt ihren Posten bekommen hat und Merkel
nicht nur den Posten bekommen, sondern sie hat dafür gesorgt, dass sie ihn kriegt, glaube ich. So kann man es relativ gut sagen.
Und Merkel hat jetzt sozusagen auf eine, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich mache das mit Absicht, auf eine sehr, hat ihre Thronfolgerin jetzt schon mal in eine gute Stellung gebracht.
Ist das eine gute Stellung? Das ist nämlich die Frage. Ich konnte es nämlich am Anfang wirklich gar nicht verstehen, warum sie es tut. Also mir ist klar, Annegret Kramp-Karrenbauer muss irgendwie mal andere Presse jetzt bekommen, als sie die aktuell als nur Parteivorsitzende bekommt. Denn sie macht ja wirklich bis jetzt einen miserablen Job, zumindest von dem, was man in der Öffentlichkeit mitbekommt. Da sind sich, denke ich, alle einig. Von daher verstehe ich ihren Gedankengang so, dass sie gesagt hat, ich muss irgendwie andere Presse bekommen. Ich muss vielleicht einfach ein Ministeramt übernehmen und darüber jetzt an ordentliche Presse kommen. Aber ist denn das Verteidigungsministerium eine so gute Voraussetzung, um gute Presse zu bekommen?
Also erstmal per se wirklich ja, weil das Verteidigungsministerium ist sehr prestigeträchtig, ist es sehr wichtig. Sie ist die Oberbefehlshaberin der Bundeswehr. Das ist erstmal dicker Pluspunkt, ist ein sehr wichtiges Ministerium. Allerdings, wenn man sich das aktuell anguckt, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, sind diese ganzen Skandale.
Ja.
So, da wird es jetzt natürlich dran gemessen, inwieweit sie die aufklärt. Allerdings hat sie halt den Vorteil, dass man jetzt schon diese relative klare Trennung hat. Man sagt, die Skala, das Skandale, das ist die Schuld von der Leyen, von de Maizière und ich weiß gar nicht, wer davor noch alles Verteidigungsminister war. So, und das heißt, man hatte diese Zäsur und jetzt kann sie da, auch wenn sie nur so ein paar kleine Fortschritte hat, ist es, denke ich, weil viel schlechter kann die Bundeswehr gar nicht aussehen.
Und viel schlechter kann sie auch nicht aussehen, wahrscheinlich.
Ja, in einem desolaten Zustand ist die Bundeswehr ist im desolaten Zustand. Wir haben eine richtig dicke Affäre mit Beratern und wir bräuchten eigentlich gute Berater, die mal dafür sorgen, dass man diesen Haufen da auf die Vordermann kriegt. Ja.
Also deine Fazit ist mehr Geld für Berater.
Nee, das absolut nicht. Die richtigen Berater, aber ob es Berater sein müssen, weiß ich auch nicht. Man muss halt dafür sorgen, dass man das Wissen irgendwie da reinkriegt, dass man diesen Wahnsinn da irgendwie mal langsam anfängt zu kontrollieren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Annegret Kramp-Karrenbauer nicht ernst nehmen und ich glaube, so geht es den meisten unter uns. Ich bin der festen Überzeugung inzwischen, dass sie nicht die Kanzlerkandidatin der CDU werden wird, weil sie keine Chance hat. Also, wenn sie gegen Robert Habeck antritt, ist klar, wer die nächste Bundesregierung zumindest an der Spitze führen wird. Und zwar Robert Habeck. Also, Annegret Kramp-Karrenbauer hat bis jetzt ausschließlich schlechte Presse bekommen. Liefert hat ja wirklich eine absolut schlechte Figur abgeliefert, allein schon als CDU-Parteivorsitzende. Und dann soll sie auch noch die Kanzlerin von Deutschland werden. Das sehe ich noch nicht. Ich glaube inzwischen daran, dass Armin Laschet das Ganze machen wird. Und dann bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt nicht schon wieder darüber reden, wer der nächste Kanzler wird. Ich habe ja gesagt, es wird Robert Habeck. Aber er wird es ganz sicher, wenn
Annegret Kramp-Karrenbauer das macht. Ich möchte das auch einmal unterschreiben, dass Robert Habeck der nächste Bundeskanzler
ist. Ja, inzwischen ist auch Roman dabei. Ja, war ja bei richtigen, was heißt richtigen Voraussagen, soweit sind wir noch nicht. Aber zumindest habe ich sehr früh gecallt, das stimmt.
Simon wollte sich einfach mal eine Viertelstunde lang in der Jubiläumsfolge selber auf die Schulter klopfen.
Eine Viertelstunde, ne? So lang war der Part nicht.
Ja, ja,
genau. Egal, ja. Genau, zu Annegret Kramp-Karrenbauer habe ich ansonsten nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, dass es für alle offensichtlich jetzt nicht ernst zu nehmen, was da passiert ist. Du hast es ja schon zusammengefasst. Sie sagt, sie will kein Ministeramt, wird dann Verteidigungsministerin. Das war irgendwie jetzt nochmal so ein Move, um Stärke zu zeigen, zum Beispiel gegenüber vielleicht Konkurrenten, auch wenn ich den auch nicht ernst nehme, wie Jens Spahn, dem man ja nachgesagt hat, dass er eventuell Verteidigungsminister wird und sein Gesundheitsministeramt aufgibt. Das war ja beinahe schon gemachte Sache in der Presse und dann auf einmal hieß es Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, aber die Person kann ich nicht ernst nehmen, das, was da passiert, kann ich nicht ernst nehmen und ich denke, ja, das ist mein Fazit zu der ganzen Sache.
Ja, vor allem, ich muss mal sagen, man hatte halt in der CDU-Reihe mit Peter Tauber, der ist ja, glaube ich, sogar Staatssekretär im Verteidigungsministerium, war selber bei der Bundeswehr, ist auch Reserveoffizier oder irgendwie, keine Ahnung, wie die sich da nennen, also ich finde, Peter Tauber wäre in diesem CDU-Universum eine wirklich gute Wahl gewesen. Er ist relativ jung, relativ frisch, der hätte das mal schön aufräumen können. Ich kenne ihn jetzt nicht selber gut genug, ja, um ihm jetzt irgendwie vom Handlungsbedarf...
Sein Lebenslauf zumindest deutet darauf hin, dass er zumindest nachvollziehbarer den Job hätte machen können als Annegret Kramp-Karrenbauer. So weit würde ich gehen.
Ja, und... dementsprechend, ich finde es, also erstmal AKK, dass sie immer gesagt hat, nein, 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 und dann, hör doch, dann dieses Installieren von Merkel, das finde ich halt schon problematisch und teilweise undemokratisch.
Das sehe ich nicht, da haben wir doch schon drüber gesprochen, ne?
Nee, das war ja im persönlichen
Gespräch. Ach so, okay, ja, weil ich finde, Annegret Kramp-Karrenbauer wird nicht installiert als Kanzlerkandidatin, sie wurde mit der Mehrheit gewählt. Von daher ist das für mich auch völlig okay, dass sie jetzt versucht, sich so in Position zu bringen. Ob man dazu jetzt ein Ministeramt missbrauchen muss, obwohl man es vorher anders angekündigt hat, ist wiederum eine andere Sache. Aber ich würde niemals sagen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer irgendwie von Angela Merkel installiert wird. Denn sie hat im Gegensatz zu allen anderen Leuten, die irgendwie Ansprüche erheben oder von denen man zumindest sich dessen ziemlich sicher ist, die Parteibasis und ein Votum dieser hinter sich.
Achso, das heißt, immer diejenige Person, die meisten Stimmen in der Partei bekommen hat, muss dann unbedingt das Ministerium bekommen.
Nee, okay, die Kanzlerkandidatur. Ich habe ja gesagt...
Ja, aber also erstmal, wir hätten besser geeignete Personen mit Peter Tauber beispielsweise.
Mir ging es jetzt auch nicht um das
Verteidigungsministerium,
da bin ich deiner Meinung.
Mit dem Installieren, warum ich jetzt diesen Vergleich bringe, wenn mich das früher angeguckt hat, man hatte irgendwelche Könige, die hatten dann den ältesten Sohn, den haben sie aufwachsen lassen und so langsam in den Politikbetrieb rangeführt. Der wurde immer weiter ins Tagesgeschäft mit eingearbeitet, hat wichtige Rollen bekommen hinter dem König, sodass er sich da richtig einarbeiten konnte. Und wenn er dann wirklich Machthaber wird, dass er da kein Problem mit hat. Ja. Und exakt dasselbe passiert ist auch mit Annegret
Kramp-Karrenbauer. Ja, man kann das alles nicht ernst nehmen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Und ich glaube, da stimmt einem praktisch jeder zu. Ich finde deshalb, die Annegret Kramp-Karrenbauer-Frage haben wir relativ schnell erledigt jetzt und können die letzten Minuten nochmal nutzen, um nach Großbritannien zu schauen. Und um
über noch eine Witzfigur zu sprechen.
Ja, kann man, denke ich, sehr gut so sagen. Falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, gibt es jetzt 3-4 Sätze noch einmal dazu, warum Boris Johnson auf einmal Premierminister des Vereinten Königreichs ist. Und danach hören wir uns wieder zu einer kurzen Diskussion. Boris Johnson wurde diese Woche innerhalb der britischen Conservative Party zum neuen Anführer der Partei gewählt und hat damit nun auch Theresa May als britische Premierministerin abgelöst. Der ehemalige Bürgermeister Londons war unter Theresa May Außenminister des Vereinigten Königreichs, bis er in Ablehnung ihrer Brexit-Politik im vergangenen Jahr zurücktrat. Jeremy Hunt, der das Amt des Außenministers von Johnson übernahm, bekam bei der dieswöchigen Wahl nur knapp die Hälfte der Stimmen Johnsons. Der neue Premierminister ist bekannt für seine radikale Haltung in der Brexit-Frage, die wohl der Hauptgrund für seine erfolgreiche Wahl war. Er hat klargemacht, dass Großbritannien die EU, egal unter welchen Umständen, am 31. Oktober verlassen wird. Er baut darauf, dass die EU vor dem Hintergrund des nun noch realistischeren Szenarios eines No-Deal-Brexit von ihren Positionen abweichen wird. Wir diskutieren heute nicht zuletzt auch die Konsequenzen, die die Wahl von Boris Johnson auf die Brexit-Verhandlungen haben wird. ich denke, praktisch alle, die diesen Podcast hören, werden schon mal von Boris Johnson gehört haben. Entweder deshalb, weil wir schon mal vorher über ihn gesprochen haben in vergangenen Episoden, oder einfach deshalb, weil er relativ präsent ist in den Medien. Und das ja unter anderem deshalb, weil er ziemlich viele sehr bescheuerte Aktionen bringt. Ich glaube, falls euch das interessiert, könnt ihr mal bei Google nachgucken. Also das ist wirklich ein Typ, der alles dafür macht, um irgendwie Presse zu bekommen. Und ja, offensichtlich nicht ganz so unerfolgreich, denn jetzt ist er Premierminister. Und ich denke, die interessanteste Frage, die wir uns jetzt in den letzten Minuten dieser Episode noch stellen können, ist, inwiefern wird Boris Johnson jetzt die Brexit-Verhandlungen beeinflussen? Wie glauben wir, geht denn jetzt das ganze Brexit-Mess unter dem Premier Boris Johnson aus?
Also ich denke, es kommt zum zweiten Referendum. Nein, natürlich nicht. Also,
denn er also, ist ein klarer Befürworter der Europäischen Union. Ganz heimlich.
Ja, ja. Klar. Es wird die Verhandlungen sehr verändern. Großbritannien wird, oder Boris Johnson wird sehr viel mehr die Bereitschaft dazu zeigen, die ganze Verhandlung einfach abzubrechen und
zu torpedieren. Ja, beziehungsweise die Verhandlungen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das ist ja der Punkt. Das ist ja auch ein bisschen die Position der Europäischen Union. Wir haben einen Vertrag. Inwiefern wird die EU denn jetzt vielleicht davon abrücken und ein, zwei Sachen noch ändern? Glaubst du, es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass man sich auf einen Deal mit Boris Johnson einigen wird?
Eine gewisse Verhandlungsbereitschaft, ja. Also so ein, zwei Sachen. Aber es wird auf gar keinen Fall ein neuer Vertrag. Ich denke, so ganz klein wenig werden sie dem schon zollen, dass es eine neue Person ist, ein neuer Premierminister. Aber es wird jetzt keinen ganz neuen Vertrag geben, auch wenn sich das Boris Johnson irgendwie erträumt.
Eben, und falls die EU, das ist meine Position, überhaupt Veränderungen vornehmen wird, werden die längst nicht ausreichen, ja, um damit Boris Johnson sich damit ernsthaft vors Unterhaus stellen kann und sagen kann, ja, nee, für diesen Vertrag bin ich dann doch auf einmal. Das heißt, ich denke, unter Boris Johnson ist es eigentlich relativ sicher, dass wir einen No-Deal-Brexit erleben werden. Also ich sehe inzwischen keine andere Perspektive mehr. Bei Theresa May habe ich immer noch gedacht, vielleicht stimmt Labour mit ihrem Deal zu und so. Unter Boris Johnson wird es keinen neuen Deal geben. Also das war auch
eine sehr starke Prediction.
Also ich glaube, es ist sicher, dass Großbritannien ohne Deal aus der Europäischen Union austreten wird.
Ja, oder mit einem ganz, ganz geringen.
Aber nichts mit, also nicht das, was wir unter dem Deal verstehen. Also es wird ein praktisches No-Deal-Brexit-Szenario, da bin ich mir fast sicher, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Ja, praktisches No-Brexit-Deal-Szenario, da würde ich auch zustimmen. Also vielleicht ist es dann irgendwie so, dass es so ein paar ganz, ganz, ganz kleine formale Sachen irgendwie Auslieferung, ich weiß es nicht, ne?
Ja.
Irgendwie so ganz essentielle Sache, dass man die so ganz kurz regelt, aber es ist quasi ist ein de facto No-Deal-Szenario. Und ich denke, man muss sich einfach vorstellen, wir haben Trump in Downing Street 10, Fragezeichen,
Downing Street 10, richtig, ne?
Downing Street 10
sitzen. Also ich stimme deine Aussage nicht zu, aber 10 Downing Street stimmt, ja.
Ja, und wir müssen uns vorstellen, wir haben Trump da, sieht leicht anders aus, was wird er machen?
Ja, nee, weil ich glaube, der Vergleich ist gar nicht, also charakterlich, finde ich, kann man das durchaus vielleicht sagen. Beide haben eine Meinung, die sich praktisch jedes Mal ändert, wenn der Wind anders bläst, irgendwie
Donald beide Trump sind aus der krassen Elite auch und wollen irgendeine Unterschicht vertreten.
Richtig.
Auch schwachsinnig.
Also Donald Trump war ja irgendwann mal vor Jahrzehnten wohl für Abtreibung. Jetzt ist er Kandidat der Republikaner und ein krasser Abtreibungsgegner und installiert Supreme Court Judges, die für das Abtreibungsgesetz in den USA bedrohen. Boris Johnson, ganz klar hat gegen Trump Stimmung gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie er ihn beleidigt hat, aber halt auf Boris Johnson-Art hat er ihn beleidigt. Inzwischen gibt er sich als einer der besten Freunde Donald Trumps. Also offensichtlich Leute, die praktisch das tun, mit dem sie sich erhoffen, zu einer Mehrheit zu kommen. Und beide machen es auch relativ erfolgreich. Also insofern stimmt der Vergleich auf jeden Fall. Dass Boris Johnson natürlich eine absolute Katastrophe für das Vereinigte Königreich ist, sollte, denke ich, allen klar sein. Denn er ist ein Populist, der wirklich praktisch keine Kompetenz irgendwie hat, die er wirklich vorweisen kann, auch schon als Bürgermeister von London hat ja irgendwie große, prestigeartige Projekte umsetzen wollen, die am Ende viel mehr gekostet haben, als sie vorher versprochen haben und praktisch den Londonern nichts bringen und teilweise ungenutzt bleiben. Also falls einen das interessiert, kann man da mal ein bisschen nachgucken. Ihm ging es immer nur darum, sich irgendwie gut vor Kameras ablichten zu lassen. Und ja, jetzt wird er auch noch die Verbindung Europäische Union, Großbritannien noch weiter zerstören, als sie es eh schon ist. Also eine absolute Katastrophe. Ich denke, das kann erstmal unser Fazit sein. Ja, und ich hoffe, dass irgendwie Großbritannien, auch wenn sie nicht mehr Teil der EU sind, irgendwann mal wieder, das wünsche ich ihnen, schafft, ernstzunehmende Politik zu führen und ernstzunehmende Leute zu wählen, weil die bewegen sich ja wirklich in eine absolut absurde Richtung aktuell. Wer hätte noch vor einem Jahrzehnt geglaubt, dass so jemand wie Boris Johnson dort die wichtigsten Geschäfte in der Hand hat?
Ja, also ich habe gerade sehr viel genickt, das nur, um das nachzutragen. Und ich glaube aber auch, dass es jetzt ein klein wenig an Labour liegt, dass die jetzt sich auch vor allem, also ich glaube nicht, dass Jeremy Corbyn das schafft, auf mittelfristige Frist, das wäre ein bisschen doppelt gemoppelt, irgendwie eine ernsthafte Alternative zu den Tories darzustellen und zu Johnson, dass sich auch Labour erneuert, dass die da auch neue Personalien, inhaltliche Neuaufstellung durchkriegen, dass die wirklich dann eine vernünftige, seriöse Alternative zu diesem Tory Johnson-Quatsch werden und dass man da dann, ich weiß gar nicht, wann die nächsten Wahlen sind, das, ich glaube, es ist ein bisschen was hinter unserer regulären Bundestagswahl. Das ist,
es ist noch ein bisschen eher dauern. Als sehr schwierig. Also ich glaube, da wird auch viel über Neuwahlen gesprochen und so. Also muss man mal gucken, ob das alles so bleibt, wie es aktuell angekündigt ist. Ja, zu Labour habe ich ja schon häufig gesagt, die haben es einfach verkackt, was die ganze Sache angeht. Sie hätten von Anfang an eine klare pro-europäische Position beziehen müssen. Stattdessen war es bei denen immer so ein nicht ernstzunehmendes Mittelding, sodass weder die Pro-Europäer noch die Anti-Europäer sich ernsthaft mit der Labour-Partei identifizieren können. Die haben richtig schlechtes Bild abgegeben. Ich glaube, am Ende rückblickend hätten sie auf meinen Rat hören sollen und Theresa Mays Deal zustimmen sollen, auch wenn der vielleicht nicht der absolut beste für Großbritannien gewesen wäre. Es wäre allemal besser gewesen als das, was jetzt am Ende bei rumgekommen ist.
Ja.
Und ich meine, dass Jeremy Corbyn und Co. ernsthaft damit gerechnet haben, dass sie die Chancen hätten bei einer Neuwahl, wenn Theresa May scheitert oder so, ist absolut utopisch. Also sie hätten einfach Theresa Mays Deal zustimmen müssen, dann hätte es wahrscheinlich einen großen Aufruhr innerhalb der Tories gegeben, aber Großbritannien wäre zumindest einigermaßen okay jetzt noch aus dieser ganzen
Brexit-Frage. Du hast auch innerhalb der Tories gesagt, du meinst innerhalb der Labour-Partei, oder?
Nee, weiß ich nicht. Also die Tories wollten den Deal ja nicht, darum geht's mir. Also und dann hätten sie Theresa May vorgeworfen, dass sie jetzt mit der Opposition
zusammenarbeitet. Ja, aber auch innerhalb der Labour-Partei wäre es dann zu Tumulten gekommen, dass die einfach den Deal von
May... Aber es gab, also ich meine, das, was da im Unterhaus zeitweise abgelaufen ist, konnte ja eh keiner mehr ernst nehmen. Also ich glaube, Labour kann man genauso eine historische Schuld zurechnen wie Theresa May vielleicht auch, die an vielen Punkten einen schlechten Job gemacht hat, aber wahrlich nicht alleine schuld ist an der Katastrophe. Und ja, wir haben beide ja schon gesagt, wir können uns nicht vorstellen, wie irgendwie hier noch ein Deal zustande kommen soll zwischen Boris Johnson und der Europäischen Union. Und wenn, wie er den ernsthaft im Parlament durchsetzen sollte. Also ich denke, die Frage ist wirklich schlecht möglichst ausgegangen, wie sie hätte ausgehen können.
Ja, das ist halt echt traurig. Das ist jetzt irgendwie ein sehr merkwürdiges Fazit, aber es ist halt einfach nur traurig.
Ja, seit knapp 2 Jahren verfolgen wir hier die ganze Brexit-Frage im Podcast, haben immer wieder spekuliert, wie könnte es laufen und so. Und am Ende ist praktisch nichts das Ergebnis wohl.
Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
Eine absolute Katastrophe, ja.
Und ich bin echt mal gespannt, was da abgeht. Vielleicht kann es auch sein, dass Johnson irgendeinen Skandal verursacht, aber ich weiß es, das ist halt dann, auch wieder so mega die
Spekulation. Und dann wird auf einmal ein pro-europäischer Premierminister
gewählt. Nee, das gewählt. Nicht, aber das ist dann irgendein anderer Tories. Aber ich weiß es nicht.
Nein, das ist gegessen. Ich glaube, das können wir relativ klar sagen. Also das wird zu einem No-Deal-Brexit kommen. Haben wir sonst noch was zu sagen oder war es das mit der Episode 101?
Ich würde sagen, das war's und die erste Folge oder die erste dreistellige Folge, zweite dreistellige Folge darfst auch ausnahmsweise mal du sehr gerne abmachen.
Weil ich es ja sonst nicht tue.
Ja.
Ja, nachdem wir euch in Episode 100 gesagt haben, ihr wisst bestimmt, was ihr alle machen müsst, ja, werden wir jetzt in Zukunft einfach wieder euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns auf Twitter @JupoPodcast folgen könnt, dass ihr ansonsten unseren Podcast praktisch überall hören könnt, dass ihr gerne kommentieren könnt. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes. Das ist ein tolles neues Wort, was ich gelernt habe. Ansonsten kommt ihr einfach über jupopodcast.wordpress.com auf unsere Website und könnt dort dann entsprechend kommentieren. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Trinkt viel Wasser und bis nächste Woche.
Jo, ciao.
Ciao.